Liebe Gemeinde, herzliches Willkommen auch von mir. Ja, aus Dortmund hierher gefunden. Wir waren bei den Wegen und ich habe die Umwege kennengelernt. Aber es ist ja ein herrlicher Tag und den Rest habe ich zu Fuß gemacht. Ja, sehr schön. Vielen Dank für die Einladung und für diese wunderbare Hinführung zum Thema Ein Weg, ein Ziel. Ich lese uns dazu einen Predigtext aus dem Matthäusevangelium, aus Matthäus 7, und ich lese daraus die Verse 12 bis 20. Alles, was ihr also von anderen erwartet, das tut ihr auch ihnen. Darin besteht das Gesetz und die Propheten. Geht durch das enge Tor, denn das Tor ist weit, das ins Verderben führt, und der Weg dahin ist breit, und viele gehen ihn. Aber das Tor, das zum Leben führt, ist eng, und der Weg dahin ist schmal, und nur wenige finden ihn. Hütet euch vor den falschen Propheten. Sie kommen zu euch wie harmlose Schafe, in Wirklichkeit aber sind sie reißende Wölfe. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Erntet man etwa von Dornen Trauben oder von Disteln Feigen? Jeder gute Baum bringt gute Früchte hervor, ein schlechter Baum aber schlechte. Ein guter Baum kann keine schlechten Früchte hervorbringen und ein schlechter Baum keine guten. Jeder Baum, der keine gute Früchte hervorbringt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. An ihren Früchten also werdet ihr sie erkennen. Geht durch das enge Tor, denn das Tor, das zum Verderben führt, ist breit und ebenso die Straße, die dorthin führt. Viele sind auf ihr unterwegs, aber das Tor zum Leben führt, das ist eng und der Weg dorthin schmal. Nur wenige finden ihn. Wenn du dieses Bibelwort hörst, vermute ich, haben die einen und anderen ein altes Bild vor sich, das in antiken Häusern hing, und da gab es diesen schmalen und diesen breiten Weg, und der eine führte also in die Herrlichkeit und der andere in die Unterwelt. Und so, glaube ich, geht es manchen von uns heute, wenn sie dieses Bibelwort hören, dass wir spontan das Gefühl haben, das geht gar nicht. Das Wort Jesu klingt unglaublich streng und sperrig, ausgrenzend, abgrenzend, in gewisser Weise sogar bedrohlich. Die Alternative der zwei Wege beschreibt ein Entweder-Oder. Und das geht gar nicht, wird mancher empfinden und vielleicht auch sagen. Doch die Wege, die zu gehen uns möglich sind, führen nicht zum selben Ziel. Das haben wir eben schon hier in der Einführung gesehen, also Umleitung 1, Umleitung 2 führen einfach nicht zum selben Ziel. Dieser Zeit sehen wir das ja sehr deutlich, wie breite Wege geradewegs ins Verderben führen. Die Psalmlesung, da war von den Übeltätern die Rede und von den Gewalttätigen. Das ist das Verderben. Die Gewalttäter führen ins Verderben. Und den Weg zum Leben, den hat Jesus in der Bergpredigt aufgezeichnet. Und von dieser Bergpredigt, von diesem Weg zum Leben, spricht unser Predigttext heute. Unser Leben ist von einer Vielzahl von sich kreuzenden und parallel zueinander laufenden Wegen gekennzeichnet. Und der Weg zum Leben, das haben wir gerade in diesem sehr schönen Lied gesungen. Wo sitzt denn die Pianistin gerade? Wunderbar, habe ich noch nie gehört, nie gesungen, toll. Das ist der Weg zum Leben. Dazu sind wir berufen. Womit wir heute aber umgehen müssen, ist ein nicht enden wollender Wechsel links oder rechts herum. Auf geradem Wege erreichen wir heute kaum mehr ein Ziel. Zu viel Unvorhergesehenes begegnet uns, etwa auf dem Berufsweg, wie bei der Partnerwahl, in der Familienplanung, sogar auf irgendeiner beliebigen Urlaubsreise. Und verunsichert die Klarheit der Aussage Jesu deshalb so sehr, dieses Entweder-Oder? Es gibt doch so viele Wege. Die enge Pforte. Es gibt einige, sagt Jesus, die hindurchgehen, aber eben nur einige. Der Gedanke ist ja naheliegend, um mich durch die enge Pforte hindurch zu zwängen, muss ich abspecken, rigorose Askese betreiben, Stücke von mir abschneiden, meine Bedürfnisse reduzieren, mich hinten anstellen, mich seelisch abmagern, so lange, bis ich dann hindurchpasse. Ihr Lieben, der Irrtum liegt darin, dass wir das Wahre des Evangeliums verwechseln mit dem Schwierigen, dass wir uns selbst auferlegen. Und das Schwierige, das wir uns selbst auferlegen mögen, das ist noch nicht das Wahre. Das Richtige verwechseln wir häufig mit dem Erkämpften. Und den Himmel verwechseln wir mit Vorschriften. Ja, Jesus beschreibt, dass es vielen unmöglich sein wird, durch die enge Pforte zu gehen. Aber heißt das keine Chance für Otto Normalchrist, keine Chance für dich und für mich? Nicht, wenn wir den Mut aufbringen, den von Jesus vorgestellten Weg zu gehen. Und seine erste Voraussetzung, und dafür hörten wir eben in dem Psalm 1 auch schon, die erste Voraussetzung, der von Jesus vorgestellten Weg zu gehen, ist die Trennung vom großen Haufen. Mit den Worten des Psalmistes, wohl dem, der nicht sitzt im Rate der Spötter und nicht im Kreise derer, die Böses gesinnen. Also die erste Voraussetzung ist die Trennung vom großen Haufen, also von dem, was man tut oder was man, beliebig Frau, lässt. Manche Dinge müssen wir uns mit uns selber ausmachen. Und auch das gehört zum schmalen Weg. Da müssen wir hindurch. Das ist eng. Eng in der Bindung an Jesus, an den Willen Gottes, wie Jesus ihn in der Bergpredigt beschreibt. Und kein Zweifel, das Wort Jesu meint, was er sagt. Alles steht auf dem Spiel. Denn kein Zweifel, es geht um dich persönlich, nicht um Mann und irgendwen, sondern um dich, um mich. Die Menge gilt nichts, denn der schmale Weg ist so schmal, dass jeder und jede nur einzeln, jeder für sich nur diesen Weg gehen kann. Auf dem breiten Weg findet man die Massen. Der schmale Weg ist schmal, weil du ihn alleine gehst. Es ist dein Leben, es sind deine Entscheidungen. Möglich, dass da in der religiösen Erziehung, ich sagte es Anfang, etwas schief vermittelt wurde. Vielleicht wurde dir der schmale Weg zur Drohkulisse aufgebaut und verhinderte dadurch zuversichtliche, ungezwungene Nachfolge. Doch was passiert, wenn wir unsere Vorurteile einmal zurückstellen und das Bild von den beiden Wegen zum Verderben und zum Leben nicht als Alternative von Hölle und Paradies verstehen, was eben das erwähnte Bild so ausmalt. Aber von Hölle und Paradies, von beidem steht ja in diesem Bibeltext nun absolut gar nichts. Dann kann in der Empfehlung, sich für den schmalen Weg zu entscheiden, ein hilfreicher Hinweis stecken, ein gut gemeinter Rat. Und wer braucht den nicht? Schon der Ort des Jesus-Wortes muss aufhorchen lassen. Er findet sich nämlich in der Bergpredigt, in der Jesus die Wirkung des Glaubens im Handeln und Leben zusammengefasst hat. Und Jesus sagt, dass dies vorbildlich ist für alle, die ihm nachfolgen. Die Bergpredigt ist eine Art Verdichtung seiner Lehre in praktischer Hinsicht und Folge. Und für alle, die zukünftig seinen Ehrennamen tragen wollen, indem sie sich Christen nennen, da Das heißt ja, Jesus Nachfolger, in dieser Abschlussermahnung, dieser Bergrede Jesu, also dieses Wort, geht durch das enge Tor. Jesus betont, dass es zwei Wege gibt, aber nur auf einem finden wir das Leben. Und das ist ein Leben der guten Taten und guten Früchte, wie der Textzusammenhang das ja deutlich macht. Jesus markiert aber ebenso die Irrwege und er richtet davor ein Stoppschild auf. Er sagt, stopp, geh diesen Weg nicht weiter, wir sahen es eben im Bild. Da fallen dir Äste oder ganze Bäume auf den Kopf, weil da gerade gesägt wird. Stopp. Sitz nicht im Kreis der Spötter. Laufe nicht der Masse nach. Geh den schmalen Weg. Finde deine Entscheidungen. Denn das Tor, das zum Verderben ist und führt, ist breit und ebenso die Straße, die dorthin führt. Und viele sind auf ihr unterwegs. Und die bezeichnet Jesus, die diese Wege weisen, diese Irrwege, als falsche Propheten. Und er sagt, sie werden an ihren unguten Taten erkannt. Und so stellt uns Jesus vor die Wahl, so ist es. Aus einem Leben mit Gott ergeben sich Konsequenzen. Und Nachfolger heißt, du kannst den einen hinterherlaufen oder dem Christus hinterhergehen. Du kannst dich den Spöttern anschließen und den Gewalttätigen oder eben den Liebenden und denen, denen die Bergpredigt Wegweisung gibt. Alles Leben hat Konsequenzen und so sieht Leben mit Jesus aus, wenn man sich auf ihn einlässt, verdeutlicht Jesus. Ein gesunder Baum trägt gute Früchte, Datteln und Trauben. Der Punkt ist also nicht, dass es zwei Ziele gibt, die gibt es oft. Der Punkt ist, dass es zu einem bestimmten Ziel nur ein bestimmter Weg gehört. Und dieser Weg, der wird von Jesus hier beschrieben am Ende der Bergpredigt. Das Ziel der Nachfolge Jesu schließt den Weg dorthin mit ein. Doch diesen Weg, auf dem Datteln und Trauben zu ernten sind, finden nur wenige, stellt er fest. Und die Gründe dafür sind vielfältig. Beispielsweise, wenn das eigene geistliche Leben so ganz neben dem alltäglichen Leben davor, daneben herläuft, das eine mit dem anderen irgendwie gar nichts zu tun hat. Vielleicht ist das fröhliche geistliche Leben dann ausstaffiert mit Bildern von paradiesischen Seen, Gebirgen, romantischen Sonnenuntergängen und Wäldern im Morgentau und was weiß ich. Aber wenn wir uns in solche Bilder verlieben, wird geistliche Erfahrung und Nachfolge zu einer Erfahrung der Eliten. Aber an dem Leben der anderen verändert sich da gar nichts durch. Und davor setzt Jesus ein Stoppschild. Alles also, sagt er, was ihr vom anderen erwartet, das tut auch ihr ihnen. Darin besteht das Gesetz und die Propheten. Also sei interessiert nicht nur an dir, sondern am anderen. Denn was du selber dir wünschst, das tu genau dem anderen. Ich kann es auch noch anders formulieren. Die Privatisierung des Glaubens entkleidet die Nachfolge seiner wirklichen Konsequenzen, der praktischen Konsequenzen. Und es lässt uns zu einer Erfahrung persönliche Selbsterlösung werden. Oder noch anders gesagt, die Gemeinde, ihr, wir in Dortmund, in Holzwickede, wo auch immer, die Gemeinde ist mehr als eine Vollzugsgemeinschaft gottesdienstlicher Form. Die Gemeinde, jeder Einzelne soll Wegweiser sein. Und Jesus bietet in der Bergpredigt keine Betriebsanleitung für Privilegierte, sondern eine Betriebsanleitung für Alltägliches. Der Herr also, nicht zu vergessen, dass wir den Christus ja auch Herr nennen. Unser Herr also, im eigentlichen Wort, fordert uns auf, geht durch das enge Tor. Lebt leidenschaftlich für mich, wie ich leidenschaftlich für euch gelebt habe. Erprobt das praktische Leben mit mir. Lebt quasi eine Mystik des Alltags, indem ihr das Geheimnis Gottes in dem wahrnehmt, was euch vor die Füße gelegt ist. Und sei es eine Spraydose, die seit Jahren im Regal steht. Sie steht da. Gute Werke im Voraus bereitet. Aber was hilft eine Spraydose, die nur im Regal steht? Die will eben benutzt sein. Und genau das ist es, worum es geht. Tut das, was euch vor die Füße gelegt ist. Seht auf das, was dem anderen nützt und bleibt nicht auf euch bezogen. Oder mit den Worten des Herrnbruder Jesu, also dem Jakobus in seinem Brief, im Jakobusbrief: Lasst euch Zeit, bevor ihr redet, und noch mehr, bevor ihr zornig werdet. Hört das Wort nicht nur an, sondern setzt es in die Tat um. Blickt in das Gesetz Gottes, das euch frei macht. Freuen darf sich, wer das wirklich tut. Also traut euch, legt euch darauf um meinetwillen fest, sagt Jesus, weil es sich lohnt, sich festzulegen, wenn sonst alles gleichgültig geworden ist oder wird. Traut euch, Überzeugungen zu leben, weil sich so nur etwas verändern kann. Traut euch, das Leben mit mir zu erproben, weil keine Theorie je sättigt, sondern nur Praxis. Traut euch, mehr als Gottes Reich nur in euren Herzen zu erträumen. Und da geht es nicht um heilige Pflicht, sondern die Intuition des Augenblicks kann uns Ratgeber sein. Also, was will Gott von mir? Frag dich selbst. Albert Schweitzer hat einmal gesagt und war überzeugt davon, dass nur eine Überzeugung, die ins im Herzen erreicht, wirklich Gutes ausrichten wird. Also geistliches Leben, Spiritualität im Alltag lebt vom Mitgefühl. Glaube von Montag bis Sonntag bleibt gelebt, bedarf der Einsicht, nämlich der Einsicht, die das Herz zu begreifen vermag. Unsere Gefühle verbinden uns mit den Empfindungen anderer und jede wirklich gute Tat beruht darauf, auf der Identifikation mit den anderen. Zwischen mir und dir gibt es keine Kluft zwischen Gut und Böse, Gerecht und Ungerecht, Himmel und Hölle. Solche Vorstellungen machen uns nur glauben, besser zu sein als andere. Die Bergpredigt ist eine Rede für Menschen, die auf Jesus bauen und die zu ihm gehören möchten. Und der Glaube auf dem schmalen Weg hat deswegen leibhaftige, mitfühlende Auswirkungen. Jesus sagt, was du tust, das zählt. Und auch, was du unterlässt. Und wir hörten anfangs des Gottesdienstes ja auch im Gebet, haben wir es ja Jesus, Gott, Vater, geklagt, diese Missstände dieser Welt, das kann einen ja wirklich verrückt machen. Und tatsächlich, wie gebetet, wir fühlen uns total hilflos, ausgeliefert. Und da sagt Jesus uns hinein, was du tust, das zählt. Auch was du unterlässt. Aber achte das Kleine nicht gering. Wir drehen nicht die großen Räder dieser Welt. Aber ein gutes Wort, eine Hilfeleistung, eine freundliche Geste, alles hat Auswirkungen. So sieht Leben mit mir aus, sagt Jesus. Daraus folgen teilweise überraschende Entscheidungen, aber daraus folgt kein neues Gesetz. Glaube und Nachfolge erfordern Leidenschaft, Liebe. Eine Leidenschaft, eine Liebe, auf die es sich lohnt, sich festzulegen, für Werte, die es lohnt, Zeit aufzuwenden, Anfechtungen zu trotzen, Glauben zu bewahren, Widerstände zu überwinden. Und so, ihr Lieben, hier in Wetter, So lasst uns Wegweiser sein, keine Stoppschilder, sondern Nachfolger, Nachfolger Jesu. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Lieber Gott und Vater, lieber Herr Jesus Christus, danke für dein Wort. Herr, geklagt haben wir vor dir und bekannt, wer wir sind im Lied. Wir bitten dich um deine Hilfe, dass du uns ein Licht bist im Alltag, auf den Wegen, die wir gehen. Dass wir die guten Werke erkennen, die du im Vorhinein für uns bereitet hast. Dass wir sie quasi auflesen von der Straße und tun. Darin segne uns bitte, dass wir das Ziel nicht verfehlen, mit dir zu leben. Amen.